Denn auf den ersten Moment würde man ja denken, ich brauche 500 Millionen, damit ich in dem Game mitspielen kann. Das heißt, jede Boutique hier kann gleich mal einpacken.
Man könnte gemein sagen, diejenigen, die im Studium gerne bunt angemalt haben, die könnten sich das vielleicht mal angucken. Wie schreibt man eine gute Karteikarte?
Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt. Das gilt auch immer noch. Alles, was in Normen steht, müsst ihr nicht auswendig lernen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von IMR und Bucerius Update from Campus to Career. Wir sind schon bei Folge 5. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich sitze hier mit
Sven Stollmann. Freut mich, Marc. Weiter geht's. Schön, dass
wir wieder da sind. Weiter geht's. Ich will nicht sagen, der Jura- und KI-Podcast, aber irgendwie doch irgendwas mit KI, so hätten wir uns eigentlich nennen müssen, beschäftigt uns auch heute wieder. Aber du hast sozusagen das gesamte Menü für unsere Zuschauenden dabei.
Genau, ich finde, wir teilen das immer sehr nett auf. Du sagst guten Tag und ich, was es gibt. Und tatsächlich haben wir ein bisschen KI schon wieder dabei, aber heute weniger ausführlich als vor 2 Folgen. Da sind wir richtig tief eingetaucht. Nichtsdestotrotz, alle reden drüber, wir auch. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Kirkland hat angekündigt, dass sie in Innovation investieren. Erstmal nichts Verwunderliches, würde man denken. Für eine Kanzlei vielleicht schon. Die Zahl ist groß. Wir ordnen das nachher mal ein und gucken uns auch den Palantir-Deal an. Dann machen wir weiter mit OpenAI. Letztes Mal haben wir ja viel über Anthropic gesprochen. OpenAI ist jetzt auch Richtung Legal unterwegs und hat dieses Vertical für sich entdeckt. Schauen wir uns an, was da passiert ist. Dann habe ich ein Paper dabei, ganz witzig, aus Stanford, wo Professorinnen und Professoren gegenseitig Fragen beantwortet haben und dann bewertet, wie nützlich die wohl für Studierende gewesen wären. freue dich drauf. Und die empfehlen am Ende auch, wie man lernen sollte. Deswegen habe ich gedacht, ich erzähle dann auch noch was darüber, was ich mir so denke, wie man lernen sollte und wie wir das bei Descript mit Karteikarten machen. Dann hast du einen kurzen Beitrag mitgebracht oder geschrieben dazu, wie eigentlich diese Angst vor der Entwertung des Staatsexamens vielleicht Entscheidungen beeinträchtigen könnte.
Gehen wir drauf ein.
Bin ich auch gespannt, genau. Und zu guter Letzt schauen wir uns IMR Folge 366 an und machen unsere kleine Berufsbilder-, Rollenbilder-Rubrik weiter und ergänzen die um den Project Manager in Kanzleien. Also viele kleine Themen dieses Mal, aber ich hoffe, wir kommen trotzdem durch und es wird nicht so anstrengend.
Bestimmt nicht, wir steigen direkt ein. Kirkland und Alice waren neulich hier schon mal in der Sendung zu Gast sozusagen mit ihren News, haben jetzt bekannt gegeben, dass sie 500 Millionen Dollar über einen nicht näher bestimmten Zeitraum, also wahrscheinlich so die nächsten 3 bis 5 Jahre, sagen wir mal 5 Jahre, in eine eigene KI-Plattform investieren und waren dann auch medienwirksam in der Palantir-Keynote sozusagen zu Gast und wurden dort erwähnt und hatten auch einen kleinen Gastauftritt, weil ihr Technologiepartner dafür Palantir ist. Die gesamte Welt, Sven, rätselt jetzt natürlich so ein bisschen, was machen die genau? Ich habe da so eine Idee. Inhaltlich kann man sagen, ist es schon mal ganz spannend, weil sie bekannt gegeben haben, was sie sozusagen als Rechtsgebiet zuerst bearbeiten wollen, nämlich das ganze Thema Fund Formation, also Private Equity Fonds, wie die aufgesetzt werden, wie die verwaltet werden und alles, was damit zu tun hat. Da kann ich gewissermaßen ein bisschen was drüber erzählen, weil wir bei YPOC natürlich ganz ähnliche Themen haben, ohne da zu viel verraten zu können.
Ist jemand nervös geworden bei euch oder geht's noch?
Nein, das geht noch. aber wir haben natürlich eine Idee, was sie da so machen könnten. Aber steigen wir mal ein. Vielleicht muss man zuerst mal sagen, 500 Millionen Euro ist eine Menge Geld, aber vielleicht ja auch gar nicht. Ne?
Jetzt erinnern wir uns zurück. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. 4? 3? Wo wir über Kirkland als umsatzstärkste Kanzlei gesprochen haben. Ihr werdet euch auch erinnern, 10 Milliarden haben die Umsatz gemacht und jetzt sind 500 Millionen über 3 bis 4 Jahre oder 5 Jahre, also vielleicht 100 Millionen pro Jahr, dann auf einmal wieder gar nicht so viel, oder?
Also 1 bis 1,5 Prozentpunkte des Umsatzes in Investitionen, da würde man bei anderen Unternehmen sagen, ja gut,
macht man halt und wir wollen Pharma gar nicht angucken. Ja. Da werden wahrscheinlich wesentlich größere Anteile investiert und teilweise auch abgeschrieben, wenn das Medikament dann nicht funktioniert hinterher. Interessant fand ich, dass sie relativ viel ja schon, oder nicht, was heißt viel, aber was dazu gesagt haben, was sie damit machen, nämlich im Wesentlichen Leute einstellen.
Ja.
180 an der Zahl. Es gibt wohl auch Stellenausschreibungen schon, auch mit so Gehältern, die jetzt nicht dazu geführt hätten, dass der OpenClaw-Entwickler gekommen wäre, aber ich habe so Zahlen bis 300.000 gelesen, was ja wahrscheinlich auch nicht ganz wenig ist. Ich kenne mich jetzt bei den Gehaltsstrukturen im Silicon Valley nicht so aus, wo man ja wahrscheinlich dann auf die Suche geht. Aber ist es vielleicht dann am Ende viel Marketing auch, so ein bisschen wie der Freshfields-Deal, oder ist es dann für eine, ist es für eine Kanzlei dieser Größe, da würde man eine gewisse Professionalität schon erwarten, ist es dann eher was Normales oder schon bemerkenswert?
Ich glaube, man muss sich wieder überlegen, auf welcher Technologiestufe die hier investieren. Und so ganz klar ist es ja auch noch nicht. Es kann sein, gerade wegen der Kooperation mit Palantir, dass da auch gewisse Open-Source-Modelle nachher feingetuned werden sollen. Es gibt gerade auch so das Gerücht, weil zwei Menschen auch gesucht werden, die so ein AI-Cluster, also Hardware, betreiben können, dass man vielleicht sogar sagt, wir nehmen proprietäre eigene Hardware bei uns in den Keller, also bei Kirkland, um da dann die Modelle laufen lassen zu können. Und man weiß auch bislang aus den Pressemitteilungen, dass Palantir keinen Zugriff auf Mandantendaten erhalten soll. Das bedeutet, vielleicht gibt es da so eine Art Anonymisierung von Daten. Palantir kriegt sie zum Training und liefert dann ein feingetuntes Modell zurück. Spannend ist, dass HW in der Vergangenheit ja einen ähnlichen Ansatz hatte, ohne jetzt von einer Firm so super viele Daten in einem bestimmten Rechtsgebiet zu haben. Die waren mehr so general-purpose-mäßig unterwegs. Aber da ist eben die Frage, ob sich dieser Ansatz wirklich durchsetzen kann. Denn wir haben es ja hier im Podcast, will ich immer sagen, in der Sendung. Ist auch ein Podcast.
Es ist ein Podcast, das kann man sagen.
Hier im Podcast schon mal gesagt, viel Engineering-Arbeit findet oberhalb der Hardware und der Modellebene statt. Das heißt, es geht gar nicht mal notwendigerweise darum, unbedingt immer eine eigene KI im Sinne eines LLMs zu bauen, sondern ein KI-System bedeutet Software, die an manchen Stellen ihres Workflows mal KI einsetzt und ansonsten aber zum Beispiel auf die Fachexpertise der 250 Anwältinnen und Anwälte zurückgreift, womit nicht die KI gefüttert wird, sprich also ein Modell trainiert wird, sondern einfach im Rahmen eines Workflows bestimmte Schritte gebaut werden. Wir machen es mal ein bisschen konkreter, damit sich die Zuschauer darunter was vorstellen können. Jetzt vielleicht nicht das ganze Fund-Thema, was ja doch juristisch weit weg ist vom ersten und zweiten Staatsexamen, aber stellt euch mal vor, man würde so ein Tool bauen für eine Kündigungsschutzklage im Arbeitsrecht. Da muss man ja irgendwie die Arbeitsrechtler fragen, worauf kommt es denn da an? Ja, was ist denn, wenn das so ist? Was ist denn, wenn das so ist? Und dann gibt es irgendwie bei einer außerordentlichen Kündigung passiert Folgendes, dann braucht man die und die Teile, dann braucht man die und die Datenpunkte und dann hinten fällt da ein entsprechendes Schreiben bei raus. Und in dem Fall B verhält sich das Ganze natürlich ein bisschen anders. Und dieses Für und Wider zwischen Developern, die sagen können, wir bauen dir die Logik und wir nutzen KI an bestimmten Stellen, und den Anwälten, die sagen müssen, sozusagen, so arbeiten wir, das sind die juristischen Inhalte, auf die es ankommt, das ist eben was, wo man eine ganze Menge Zeit und damit auch Geld rein investieren kann, damit so ein Produkt am Ende richtig, richtig gut wird. Ist also gar nicht so sehr eine technische Herausforderung aus meiner Sicht, erst recht, wenn man das Rechtsgebiet schon so klar abgesteckt hat, sondern es ist eine Produktmanagement-Herausforderung und Value entsteht hier an der Schnittstelle zwischen Technologie und Recht, so wie wir das immer hier sagen, ne?
Ja. Vielleicht verweisen wir da auch nochmal ganz kurz auf unsere Folge mit dem AI Deep Dive, wo wir ein bisschen die Begriffe geklärt haben. Ich habe da jetzt auch viel schon zu gehört und gelesen und finde mal ganz wichtig, dass wir das nicht durcheinander schmeißen. Also 500 Millionen ist viel Geld, aber natürlich absurd wenig, wenn man daraus ein LLM bauen will. Ja. Also das sozusagen auf dieser, bei dir war es glaube ich in deinem Bild die zweite Ebene, vielleicht blendet Jan die Grafik nochmal kurz ein. Auf der zweiten Ebene, da sind wir nicht unterwegs. Ne? Wir sind da, wo man einen Workflow baut, wo man vielleicht auch ein bisschen Prompt-Rewriting macht, was Harvey und Legora vielleicht in Teilen auch tun. Und letztlich ja auch gar keine dumme Idee, das auf dem Level zu machen, weil bei dem anderen kann man ohnehin nicht mitspielen. Selbst wenn man die größte Kanzlei ist, ist es einfach lächerlich wenig. Und man baut ja, wenn das stimmt, was sie sagen, Palantir darf das nicht weiterverkaufen und mit den Erkenntnissen nichts machen, naja, mal sehen, dann baut man halt was Eigenes. Ne? Ja. Also man, wir kommen jetzt im Prinzip zu dem Punkt, an dem die Foundation Models von allen genutzt werden und so gut sind, dass es sich auch nicht lohnt, daran rumzuarbeiten, sondern man setzt sozusagen auf der Ebene ein höher an, wie du das dann geschildert hast. Ich glaube, die dritte war es dann in deinem Bild. Genau, das finde ich ganz spannend. Was sagst du so zum Partner Palantir?
Sehr gut.
Also, ist das in Deutschland sind die ja so ein bisschen verrufen, aber das ist wahrscheinlich ein deutsches Problem, oder?
Ja, ich glaube, es ist ein europäisches Thema natürlich, auch aufgrund der politischen Dimension, die dahinter noch hängt, mit dem entsprechenden Eigentümer und so weiter. Aber aus Kanzlei-Management-Sicht war das vermutlich ein ganz guter Move, denn man traut Palantir schon sehr viel Technologie einfach zu, selbst wenn man gar nicht weiß, was die genau im Detail dann da jetzt mit Kirkland machen. Sozusagen, wenn es kein Model bauen ähnlich ist, aber vielleicht, wenn es sogar aufs Feintuning hinausläuft, dann doch und sich herausstellt, dass es der richtige Ansatz ist, dann kann man zumindest im Marketing und in Pitches aus Kanzlei sich, glaube ich, sehr gut vertreten, dass man da mit Palantir einen solventen und technisch geschickten Partner hat, die halt so Geschichten erzählen können, wie wir haben 1500 parallele Kamerafeeds aus einem Kriegsgebiet und können dir da genau die eine Situation mit unserer KI herausfiltern, auf die es gerade ankommt, weil da irgendwie Gefahr droht. Und dann schaffen wir so ein paar Verträge von Anwälten halt irgendwie auch noch. Also das ist im Marketing schon ziemlich überzeugend und ich glaube auch ansonsten haben die das richtige Personal und die richtigen Köpfe dort, dass die zumindest grundsätzlich jetzt eine sehr gute Ausgangssituation haben, um da was Spannendes zu bauen.
Also ist das sozusagen... Ich habe mich gefragt, weil sie das Rechtsgebiet ja so genau spezifiziert haben, ist das jetzt, wie du sagst, wir können das alles und dann machen wir so ein paar Fundraising-Vereinbarungen und was man da noch so an Vertragswerk zu tun hat, halt easy mit. Und wir freuen uns, dass es zufällig ein enorm margenstarkes Tätigkeitsfeld ist, in dem wir anfangen. Oder ist es andersrum, wir fangen in dem Bereich an, weil die Kosten so hoch sind und dann müssen wir uns was Profitables suchen, weil nämlich im Arbeitsrecht nach RVG, also da offensichtlich lohnt es sich niemals. Wie würdest du das? Ich könnte mir vorstellen, die meisten von unseren ZuschauerInnen haben vielleicht noch nicht so viel mit Private Equity Fonds zu tun gehabt. Wie würdest du das einschätzen?
Also das ist einfach eines von Kirklands Kerngebieten und ich glaube, deswegen fängt man dort an. Das ist einfach der
also
Grund.
Eher nur, da sind wir stark, da haben wir die Kompetenz genau. Und da viel Geschäft ohnehin.
Genau.
Also hat nichts mit der Marge zu tun.
Es wird auch einen Businessplan geben natürlich, wo die Investition sich irgendwie auszahlt und vielleicht wird man irgendwann noch Personal abbauen können dadurch. Wer weiß, das ist jetzt aber nur natürlich spekulativ. Worauf ich nochmal hinaus wollen würde oder darauf hinweisen würde, ist, was sie ja nie gesagt haben, ist, wo die 500 Millionen genau reinfließen. Also was ist Technologie, was sind externe Kosten, was sind neue Hirings? Man könnte sich die 500 Millionen ja auch schön rechnen, indem man sagt, wir brauchen jetzt eben Associates und Partner, die Wissen teilen, in der Zeit können die nicht abrechnen.
Dann billen wir schon mal deren Arbeitszeit da drauf.
Genau.
Dann stellen wir 180 Techies a 200k im Durchschnitt ein. Dann sind das schon 90 Millionen.
Ja, oder müssten wir nochmal rechnen.
Millionen?
Ja.
Nö. Wir blenden jetzt hier dieses Meme ein mit den Zahlen und hier das Ergebnis.
Ich glaube so 40 Millionen im Jahr. 200k, also 180 durch 5, wären so Pi mal Daumen mit Arbeitgeberbeiträgen und so, wären so 40.
Ja.
Ja, das ist relativ wenig. Und das dann mal 5 Jahre wären 200, ja. Kommt so ungefähr hin. Dann hast du.
Dann bildest du noch ein bisschen Anwaltszeit drauf. Ja. Die haben gesagt 250 AnwältInnen.
Ja.
Und dann ist es vielleicht am Ende wirklich nur ein Marketing-Gag.
Nee, ich glaube nicht, dass es ein Marketing-Gag ist. Ich glaube, das hier ist das, wo es jemand kapiert hat, um es mal so deutlich zu sagen. Der Value, den man durch KI in Kanzleien kreieren kann, aus meiner Sicht, entsteht nicht notwendigerweise dadurch, irgendwelche Technologie einfach zu kaufen. Weder Hard- noch Software. Sondern der entsteht dadurch, dass an der Schnittstelle Anwalt und Technologe neue Softwareprodukte gebaut werden. Und wenn man da viel Zeit rein investiert, dann ist das sehr extrem clever aus meiner Sicht und nicht nur ein Marketing-Gag. Aber spannend ist sozusagen, dass sie eben nicht Technologie kaufen, sondern die denken in Produkten. Und das ist ein großer Unterschied. Und das haben sie meines Erachtens begriffen.
Das macht ja jetzt die Adaption davon interessant. Denn auf den ersten Moment würde man ja denken, oh fuck, ich brauche 500 Millionen, damit ich in dem Game mitspielen kann. Das heißt, jede Boutique hier kann gleich mal einpacken.
Ja.
Ich denke jetzt an, weiß ich nicht, so ein bisschen so Full Service, ein Spin-off, 40, 50 Leute, die können das dann gleich mal vergessen. Aber wenn es eigentlich ist, ich brauche SchnittstellenexpertInnen und im Wesentlichen muss ich meine AnwältInnen dazu kriegen, dass die da mit denen zusammenarbeiten können, dann sind so mittelständische Kanzleien, die vielleicht auch gar nicht so international sind, sondern irgendwie einen Fokus auf Dachraum haben oder so, gar nicht so schlecht, oder?
Genau. Das ist der entscheidende Punkt hier. Also die Scale von 250 Anwälten und 180 Devs plus ein bisschen Technologie ganz sicher auch im Hintergrund, die macht es teuer. Aber man kann das eben auch deutlich kleiner skaliert mit einem Team von 5 bis 10, 20, 30, 40 Mann, je nach jetzt Größenordnung wieder, wenn ich mir jetzt eine Full-Service-Einheit mit 700, 800 Leuten in Deutschland vorstelle, die kann vielleicht auch 2 Dutzend Menschen darauf mal abstellen für einen gewissen Zeitraum, wenn es ein größeres Projekt ist. Aber man kann sowas bauen, man kann solche Lösungen bauen, aber es braucht eben Expertise an der Schnittstelle zwischen Businessrecht und Technologie. Es ist immer wieder dieselbe Leier sozusagen, damit die, wenn sie zusammenarbeiten, mehr kreieren als ihr individuelles Wissen. Weil ansonsten hast du nachher ein Produkt, was entweder technologisch spannend ist, aber den juristischen Workflow nicht trifft, oder juristisch spannend ist, so wie ein Prompt, der gegen die großen Anbieter geworfen wird, aber technologisch eigentlich relativ unkomplex. Und damit da beides zusammenkommt und sozusagen wirklich auf Knopfdruck hochqualitative juristische Ergebnisse entstehen, brauchst du eben solche Produktteams.
Und was machen die Kanzleien, die noch kleiner sind, 50 Leute oder so?
Ich glaube, du kannst das auch mit 4, 5 Mann machen.
Ja?
Also ich plugge vielleicht mal an der Stelle kurz Justima. Spin-off, sagt man. Eigentlich ist es ein Spin-out, weil die sind noch da, von Osborne Clark. Und das sind, liebe Grüße an Alex und Chris, das ist ein Anwalt und ein AI-Ingenieur, die ziemlich viel auf dem Kasten haben mit sozusagen dem juristischen Wissen von Osborne Clark dahinter. Das waren 4, 5, 6 Leute und jetzt brauchen die natürlich ein paar Vertriebler, um das Ganze noch ein bisschen größer zu machen. Aber du kannst mit einer Handvoll Menschen ein Unternehmen gründen heutzutage im Legal AI-Space. Wenn du eine kleine Nische findest und natürlich nicht von heute auf morgen die eierlegende Wollmilchsau bauen willst, sondern sozusagen am Ende gutes Handwerkszeug und immer kontinuierliche Weiterarbeit da reinsteckst.
Ja, aber das war ja schon immer wichtig, dass man, wenn man was gründet, dass man Fokus behält und nicht versucht, alle Probleme auf einmal zu lösen.
Aber jetzt gerade, wo wir sprechen, fällt mir noch was auf. Und zwar, im Prinzip ist es gerade eine Parallele zu dem Zeitpunkt, als Verlage angefangen haben, ihr Angebot zu digitalisieren. Da hast du ja auch als Kanzlei geglaubt, okay, wir brauchen jetzt Zugang zu Juris, Back Online, you name it, Wolters Kluwer Online, weil ohne diese Informationen kannst du keine Rechtsdienstleistung erbringen. Und dann hast du festgestellt, da sind zwar gute Infos drin, aber irgendwie ist doch mein Erfahrungswissen noch besser und mehr und ich bin so lange im Game und ich kenne meine Mandantin noch mal besser und weiß, was die genau macht. Und jetzt muss ich das Template doch wieder umschreiben, wenn ich einen Vertrag entwerfen will.
Ah, okay, du denkst noch an die, gar nicht so sehr an Kommentare und so, sondern an Formularhandbücher im Prinzip.
Formularhandbücher, ja, zum Beispiel. Aber gut, Kommentare sind noch ein bisschen was anderes. Aber selbst da gibt es die Situation, dass Sachen im Kommentar stehen und bestimmte nicht veröffentlichte Urteile es aber gibt. Kenne ich einen Freund von mir im Datenschutz, der sagt, nee, das veröffentlichen wir auch nicht, weil wir wissen, dass das LG so und so das so entschieden hat und da können wir uns immer wieder drauf berufen. Und insofern macht dieses eigene Wissen und der eigene Workflow und die eigene Lösung ist ein Mehrwert gegenüber dem, was du am Markt kaufen kannst. Und genau das beobachte ich gerade bei Freshfields, bei Kirkland und bei manch anderen auch, dass sie verstehen, dass sie ihr eigenes Know-how sowohl auf den Sektor als auch historisch in dem Rechtsgebiet und auch vielleicht im zwischenmenschlichen Bereich leveragen können mit AI, um da jetzt nicht ein großes Modell einfach nur zu kaufen und zu sagen, wir sind jetzt auch eine AI-Law-Firm, sondern zu sagen, ja, das muss man machen, irgendwie Modellzugang, vielleicht jetzt bei Harvey, vielleicht bei Legora, vielleicht aber einfach direkt beim Anbieter, siehe Freshfields.
Ja.
Um dann aber zu sagen, so, und jetzt gucken wir uns für unsere Kanzlei an, wie wir nochmal besser als das werden können. Und das ist das, was hier meines Erachtens gerade passiert. Und das ist ein ganz normaler Wettbewerbsmechanismus, der mit AI gar nicht so viel zu tun hat.
Aber der ein Riesenkulturthema ist, ne? Ich hatte da mal so bei einem Hackathon, bei einer größeren Kanzlei 2018 oder so mal so einen richtigen Cringe-Moment, weil, damals hat man es glaube ich noch nicht gesagt, aber es hat sich so angefühlt, weil der Kartellrechtpartner sagte, natürlich teile ich mit den Kartellrechtspartnern an anderen Standorten nicht mein Wissen.
Ja, das ist natürlich ein Problem.
Und irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist in relativ, oder in den Kanzleien, die ich so gesehen habe in der Zeit, ist es schon eher die Ausnahme als die Regel oder jedenfalls nicht völlig selbstverständlich, dass man sagt, wir sind eine Partnerschaft in dem Sinne von, wir poolen auch unser Wissen.
Ja.
Und klar gab es welche, die angefangen haben relativ früh mit so Knowledge-Management-Tools. Im einfachsten Fall liegen in einem SharePoint-Drive dann ganz viele Verträge, die niemand aktualisiert und so, Verantwortungsdiffusion.
V5 Final, Underscore 2.
Genau. Ah, ist dann übrigens doch nicht durchgegangen. Ah, habe ich vergessen zu erwähnen, sorry. Die Klausel hat nicht gehalten.
Ja.
Und dass die jetzt aber so einen riesen Laden dazu kriegen, zu sagen, okay, wir kaufen die Technologie, die wir brauchen, holen uns einen Partner, der uns hilft, das auf unsere Bedürfnisse anzupassen, und im Wesentlichen aber erkennen wir, dass unser Wissen da einen ganz großen Wert beitragen kann, den wir bisher nicht gehoben haben. Ich würde sagen, das ist eigentlich, was auf allen Größenebenen der Kanzlei ein Problem war,
ja,
wenn du nicht gerade Ein-Mann-Bude bist oder ja, Ein-Frau-Bude.
Ja, weil spannend, es eben nicht darum geht, Technologie zu verkaufen und auch nicht nur Rechtsrat allein zu verkaufen, sondern es geht in der Zukunft im Rechtsmarkt darum, Rechtsprodukte zu verkaufen, und die bestehen aus Technologie und Legal Know-how.
Ja, das ist doch ein schöner Takeaway, würde ich sagen. Den kann man so mitnehmen.
Gerne klippen.
Genau. Oh, bei der Gelegenheit, wer ein Abo dalassen mag oder ein Like oder ein Hype oder eine Frage oder einen Kommentar, schreibt uns das bei LinkedIn, hier in die Kommentare, wo auch immer ihr mögt. Wir kriegen Feedback und freuen uns da immer sehr drüber und bemühen uns auch, das zu berücksichtigen. Immer her damit.
Ja, sehr gerne.
Weiter geht's.
Weiter geht's, nur ganz schnell, weil wir schon wieder viel zu viel über Legal AI gesprochen haben. Aber Claude for Legal war ja auch hier schon ein Thema. OpenAI hat nachgezogen und hat sich jetzt Jason Böhmig, wenn man ihn dann auch im US-Amerikanischen so ausspricht, geangelt. Der Gute war CEO von Ironclad, 3,2 Milliarden bewertet, auch ein Legal Tech Startup, kann man fast schon nicht mehr sagen, Legal Tech Unternehmen. Und wenn man jetzt irgendwie Sam Altman ist bei OpenAI und sich fragt, was mache ich jetzt, dann gibt man wahrscheinlich bei OpenAIs ChatGPT ein, hey, wer ist der beste Legal Tech Mensch? Und dann versucht man ihn zu überreden, dass der irgendwie mitmacht. Und jetzt hat man ein Konkurrenzprodukt zu Claude for Legal, jedenfalls im Marketing. Hier würde ich nämlich ganz klar sagen, was die erste Einordnung angeht, das ist Marketing, die mussten nachziehen. Die IPO sowohl von Anthropic als auch von OpenAI steht bald an. Und da kann es nicht sein, dass man in so einem großen Vertical wie Legal nichts hat. Insofern hat man da sich als OpenAI jetzt erstmal aufgestellt und irgendwie was eingekauft. Inhaltlich ist das noch relativ substanzlos.
Würdest du sagen, dass dann auch eigentlich fast egal ist, aus welchem Teilbereich Legal Tech die Person kommt, die man jetzt holt? Also, dass es jetzt eben gerade niemand aus dem Research oder Datenbank oder Legal Information System im weitesten Sinne ist, sondern halt eher sozusagen operativ tätiger.
Ich glaube, da ging es um Größe, um zu signalisieren, es ist wichtig.
Okay.
Ja. So,
du muss hast auch uns, mal sein, ja.
Muss oh, auch mal sein. Du hast uns ein schönes Stanford-Paper mitgebracht, wo du mir im Vorgespräch gesagt hast, das müssen wir eigentlich mal in deutschen Unis machen, aber das wird Hauen und Stechen geben.
Ich hätte Bock auf jeden Fall, ja.
Jetzt bin ich gespannt, worum geht's?
Genau, ich muss ein bisschen wieder spicken, damit ich die Zahlen richtig kriege. Aber im Grunde ist es so, man hat sich gefragt, wie gut eigentlich AI zum Jura-Lernen so ist. Und ein Teil von Jura-Lernen ist eben auch das Tutoring. Ne? Das kennt man, ganz viele Startups, habt ihr bestimmt auch schon Werbung für bekommen, sagen eben, wir sind dein digitaler Tutor oder dein KI-Tutor oder was nicht alles. Und das beinhaltet eben auch, dass man Fragen beantworten kann, die Studierende haben. Jetzt hat sich ein Autorenteam gedacht, wir probieren das mal aus und wir stellen unseren Profs, unseren KollegInnen Fragen und die kriegen jeweils einen Antwortvorschlag. Der eine Vorschlag stammt von einer Juraprofessorin, einem Juraprofessor, und der andere Antwortvorschlag stammt von AI. Die haben hier Gemini 2.5 Pro, aber ohne Rack, also einfach nur das Stockmodell, wie es ist, genommen.
2.5. Auch schon ein bisschen, ja, gar nicht mehr so gut.
Ja. Wie das halt mit Forschung so ist, ne, bis das dann publiziert wird, dauert es leider immer einen Moment. Aber wir können sicher sagen, schlechter geworden ist seitdem wahrscheinlich nicht.
Nee.
Und das zweite war Notebook LM mit einem Lehrbuch drin, also etwas mehr Kontext. Und der Gegenstand war irgendwie Contracts, erstes Studienjahr. Also jetzt nichts besonders tiefschürfendes, mit einem Standard-Lehrbuch dann eben und vier Kategorien von Fragen. Dann haben die 60 Kolleginnen eingeladen, das zu machen. 16 haben mitgemacht. Das ist die Grundlage von dem Paper. Und
Junge, 16 aus 60 überhaupt nur mitgemacht, ja?
naja, wie das
Naja,
halt so
gut.
ist.
Ja.
Also alle viel beschäftigt natürlich und vielleicht auch nur so mittelviel Interesse. Und die haben dann eben diese 40 Fragen beantwortet und jeweils auch die nicht eigenen Antworten dann verglichen. Das heißt, wir haben irgendwie so 3000 Ergebnisse ungefähr. Und interessant ist, in 75% der Fälle hat ein Professor gesagt, ich bevorzuge jene Antwort hier und das war die von AI.
Ups.
Das ist
Ja.
total interessant. Und fast noch ein bisschen dramatischer, ich gucke nochmal nach, dass ich die Zahl richtig habe. Die haben auch bewertet, ob eine Antwort, die da stand, dem Lernen schadet. Das heißt in dem Paper die Harmful Rate. Und die hat eine sehr, sehr große Spannweite. Und das finde ich eigentlich fast noch ein bisschen das spannendere Thema als 75% bevorzugen die KI-Antwort. Ja, weiß ich nicht. Kann man was daraus ableiten oder auch nicht? Waren 40 Fragen, 16 Leute, jetzt auch nicht die Welt. Aber interessant finde ich, diese Harmful Rate, die liegt zwischen einem und 40%, je nachdem, welchen Prof man betrachtet. Also es gibt eine Professorin, da haben die Kollegen zu 40% der Antworten, die diese Professorin gegeben hat, gesagt, diese Antwort schadet aktiv dem Lernen.
Das ist halt schon eine
Und bei den
Aussage.
besten Kollegen war es eben 1%. Und das finde ich, also 40% ist schon viel. Da hat man ja schon noch ein bisschen den Filter drin, die Person hat ja mitgemacht.
Ja,
Also wenn es ihr
stimmt.
völlig egal wäre, dann hätte sie wahrscheinlich schon nicht mitgemacht. Und das finde ich auf ein paar Dimensionen interessant. Erstmal scheint es jedenfalls in US-Contract Law an US-Unis eine relativ große Spannweite der Qualität des Tutorings von ProfessorInnen zu geben. Könnt mir vorstellen, das ist bei uns vielleicht auch so, müsste man mal untersuchen. Und die Frage ist dann ja nicht nur, ist eigentlich AI besser, sondern es ist ja auch noch viel zugänglicher. Ja, wer kommt schon in die Situation, seinem Prof 40 Fragen stellen zu können? Und wenn dann davon noch 40% der Antworten dem Lernen schaden, dann muss man sich irgendwann fragen, also ist das eigentlich überhaupt noch eine sinnvolle Art, dann ja sehr teure professorale Arbeitszeit, was heißt sehr teuer, aber ne, Personalkosten sind an der juristischen Fakultät mindestens mal die Hälfte der Kosten, wenn nicht mehr, zu investieren. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist auf Deutschland vielleicht nicht so ohne weiteres übertragbar und so, vielleicht alles ein bisschen schwierig. Die Antworten oder die Fragen und Antworten waren auch sehr kurz, irgendwie so unter 3 Minuten 90 Worte. Also es ging tatsächlich um so, man trifft beim Kaffee irgendwie und sagt, ich habe da mal noch eine Frage aus der Vorlesung oder also ist eigentlich ein realistisches Szenario. Die Profs hatten jetzt nicht Gelegenheit, ne, sich in so einer Breite da auszulassen. Ja, also
Lustig.
fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch wieder ein bisschen AI natürlich. Die kamen von 14 Law Schools. Sie mussten sich entscheiden. Das kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen anprangern. Im Durchschnitt waren 3,5% der Antworten, die AI gegeben hat, als pädagogisch oder didaktisch schädlich bewertet. Und 12% der Antworten der ProfessorInnen. Also selbst wenn man den einen Ausreißer mal weglässt, sind es doch immer noch echt schwierige Zahlen, finde ich. Also sind 12% professoraler kurzer Antworten von KollegInnen
Ja.
als pädagogisch nicht wertvoll betrachtet werden. Da wollen wir gar nicht wissen, wie es ist, wenn es Erziehungswissenschaftlerinnen das bewertet hätten oder wenn wir geguckt hätten, wie es den Studierenden wirklich genutzt hätte. Also ich könnte mir vorstellen, da geht auch noch was verloren.
Ja.
Genau, also das ganz kurzer Ausblick dahin. Und
für zur Folgefrage,
genau,
um dir eine Brücke zu bauen. Wie schreibt man eine gute Karteikarte? Also Stichwort jetzt lernen, ne? Man hätte ja im Prinzip 3 Minuten, was du gerade aufgegriffen hast, entspricht ja so ungefähr der Karteikartenlänge. Wenn man es jetzt selber macht und nicht immer seinen Prof fragt, klar, man hat eine Vorder-, man hat eine Rückseite, man weiß, es ist irgendwie Spaced Repetition. Das heißt, man sollte die Sachen, die man nicht so gut gelernt hat, häufiger wiederholen, diejenigen, die schon gut sitzen, später. Aber was den Content angeht, wie schreibt man eine gute Karteikarte?
Ja, genau. Also das Erste, was du schon mal sagst, ist, man kann natürlich noch das Leitner-System benutzen, aber ich würde empfehlen, das mit Software zu machen. Und da gibt es natürlich einen ganzen Haufen Angebote. Disclaimer vorab, neben ganz vielen, Anki ist der offene, es gibt aber auch Jura-spezifische, macht Descript sowas auch. Ich bin also ein bisschen voreingenommen. Das Gute ist aber, ich habe mich auch viel damit beschäftigt und wir benutzen denselben Algorithmus für Spaced Repetition, den zum Beispiel Anki auch benutzt, Supermemo 2. Und das ist auch so der Standard eigentlich. Aber wie du schon sagst, der beste Algorithmus hilft halt nicht, wenn ich Quatsch auf die Karten schreibe. Und das habe ich jetzt bei Studis ganz, ganz oft gesehen. Deswegen dachte ich, ich bringe das mal mit und hoffe, dass ich vielleicht den einen oder die andere da so ein bisschen inspirieren kann, da nochmal drüber nachzudenken. Und bei uns an der Law School ist da tatsächlich auch ein Projekt draus geworden. Also wir fangen jetzt auch an, Karteikarten vorzuschreiben. Damit, wenn man schon damit lernt, man das möglichst gut macht.
Mhm.
So, erster Befangenheitsdisclaimer habe ich gemacht. Zweiter Disclaimer ist, selber machen ist immer besser als kaufen. Irgendwas ist wahrscheinlich besser als nichts.
Aber das Schreiben hilft halt enorm, ne?
Genau, also vor allen Dingen, weil man den Inhalt ja verstanden haben muss,
ja,
wenn man sich eine Karteikarte draus macht. Wenn man jetzt soweit ist, dass man Bock hat, das zu machen und nicht nur, mir ging das früher oft so aus schlechtem Gewissen, sondern wenn man so richtig will, dann würde ich sagen, kümmert euch um den Algorithmus nicht selber, entscheidet euch für einen Anbieter und nutzt den dann und fokussiert euch voll auf den Inhalt. Und da ist ganz, ganz klar, Karteikarten sind zum Auswendiglernen von Sachen geeignet. Das heißt, erstens, ganz knapp. Also wir wollen dann nur draufschreiben, was wir auf andere Weise nicht verstehen können. Und dieser Algorithmus funktioniert dann besonders gut, wenn er verstehen kann oder wenn er eine Chance hat zu erkennen, ob das Stück Wissen, was auf der Karteikarte abgeprüft wird, wirklich verstanden ist. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich so einen Text auf eine Karteikarte schreibe und hinterher beantworte ich die, drehe die um und wähle dann, habe ich ganz okay gewusst aus, dann weiß natürlich die Software nicht, welchen Teil davon habt ihr okay gewusst und welchen nicht. Also um deine Frage zu beantworten.
Guter Punkt, ja.
Je kleiner die Chunks oder Bytes oder wie auch immer man das nennen mag, sind, desto besser. Eine kurze Frage, eine kurze Antwort.
Also ich mach's mal beispielhaft, weil ich gerade so ein bisschen Vibe-gecodet, lustigerweise ein kleines Tool habe, wo ich Audio-Karteikarten im Auto hören kann. Also ich habe festgestellt, ich will gern unterwegs irgendwie was lernen und habe aber ganz spezifische Inhalte, die ich lernen will, weil die sind super nischig, die kann ich mir auch nirgendwo einfach kaufen. Also habe ich mir praktisch Karteikarten gebaut, die mir dann vorgelesen werden und wo ich dann im Auto auch mit Ja oder Nein antworten kann, ob ich die gewusst habe oder nicht. Und ich habe das getestet jetzt gerade am Wochenende, lustig, dass wir jetzt drüber sprechen, mit Karteikarten übers Rennrad fahren, weil das wollte ich zwar nicht lernen, aber ich brauchte ein Beispiel, wo ich mich gut auskenne. Und
ja,
dann habe ich mir von irgendeinem LLM die Karteikarte erstellen lassen. Da war die Frage, ab wann sollte man auf Windwiderstand eigentlich achten? Und die einfache Antwort ist, ja, so Pi mal Daumen ab 30 km/h, weil dann wird signifikant, was die Kraft angeht, die man braucht, um den
ja
Wind zu durchdringen. Und dann waren aber noch so 2 Absätze unten drunter, was die Reifenbreite angeht.
Ja.
Also Reifenbreite weglassen, die Antwort ist, ab 30 km/h wird signifikant und dann wäre es eine bessere Karteikarte.
Oder welche Faktoren beeinflussen den Luftwiderstand oder, ne?
Ja.
Erstens Geschwindigkeit, zweitens Reifenbreite.
Ja.
Nächste Karteikarte. Ab welcher Geschwindigkeit sollte ich mir Gedanken um den Luftwiderstand machen? Antwort 30 km/h. Ab welcher Reifenbreite? Ich kenne mich beim Rennradfahren gar nicht aus, aber ab welcher Reifenbreite? Also mach die Häppchen einfach kleiner.
Und wie sollte ich dann die Karteikarten zueinander ins Verhältnis setzen? Also Rennradfahren ist ja jetzt nur ein blödes Beispiel. Das gilt ja in Jura genauso. Also jetzt habe ich das so aufgebaut, wie du gerade gesagt hast. Hab 3, 4, 5 Karten. Sollte ich jetzt immer nur ein Rechtsgebiet im Pack lernen, dass die sozusagen auch zusammenbleiben oder sollte ich die irgendwie vermischen? wenn ich was zum Beispiel nicht gewusst habe im Rechtsgebiet A und Rechtsgebiet B, wie geht man da dann so am besten vor?
Gute Frage. Grundsätzlich ist schon mal dieser Active Recall hilfreich und die thematische Sortierung ein bisschen weniger. Ich würde aber so einen groben Kontext schon lassen.
Mhm.
In Jura liegt natürlich total nahe, dass man das an Vorlesungen orientiert oder an Lehrbüchern oder wo auch immer man mit lernt. Das würde ich schon machen. Inhaltlich werden die aber ja durch den Spaced Repetition Algorithmus ohnehin auseinandergezogen. Das
Deswegen.
Heißt, darauf auch nicht so doll achten. Was noch ganz wichtig ist, nichts draufschreiben, was man nicht auswendig lernen will. Also das hat uns sozusagen bei Descript doll dazu bewogen, mit Quellen und Karteikarten zu arbeiten. Das heißt, wenn ich eine Frage habe und die Antwort dazu steht in Teilen in einer Norm, dann möchte ich die Studierenden dazu motivieren, dass sie die Norm erstmal angucken.
Mhm.
Und das sozusagen alles wissen, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, das gilt auch immer noch, alles, was in Normen steht, müsst ihr nicht auswendig lernen. Also holt euch die Norm ran. Wenn ihr das mit Anki macht, macht ihr euch irgendein Gesetz daneben auf. Wenn ihr es mit Descript macht, könnt ihr einfach auf die Norm klicken. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, wenn ihr das nicht verstanden habt oder mehr Kontext braucht, dann geht zurück zu der Stelle, wo ihr das erzeugt habt. Das haben wir deswegen auch eingebaut. Also da gibt es einen Button Quelle anklicken, dann kommst du direkt zu der Stelle, wo du die Karteikarte erzeugt hast, hin zurück.
Mhm.
Kannst halt nochmal nachgucken. Also das Vernetzen nicht so sehr zwischen den Karteikarten, die würde ich eher thematisch grob in Decks clustern und es dabei belassen, weil die ohnehin auseinandergezogen werden. Aber das Vernetzen mit anderen Informationen, total wichtig. Das würde ich auf jeden Fall machen und da auch unbedingt dazu raten.
Cool.
Genau, also das habe ich nur so mal mitgegeben. Ich möchte noch ein Do Not sozusagen mitgeben. Als ich studiert habe, war total en vogue, dass man sich Zusammenfassungen schreibt. Zusammenfassung von Skripten, von Lehrbüchern, von allem im Prinzip, von Fällen. Dann hatte man so Word-Dokumente und da standen irgendwie lange Zusammenfassungen drin. Und dann hat man gedacht, jetzt ist ja weniger Text, dann ist einfacher zu lernen.
Mhm.
Und ich habe festgestellt, das wird weniger gemacht, aber die Leute schreiben Zusammenfassungen in Karteikarten. Also ich habe schon, weiß ich nicht, hunderte Worte auf Karteikarten gesehen.
Mhm.
Dann fangen die Leute da an mit Color-Coding und so. Also Karteikarten sind kein Format für Langtext. Die sind total hilfreich und nützlich, wenn man kurze Wissensbissen lernen und überprüfen will. Aber schreibt euch keine Texte auf die Karteikarten. Das macht, also dann macht ihr euch den Spaced Repetition Algorithmus kaputt und es hilft auch nicht über dieses schlechte Gewissen hinweg. Um Langtexte zu verstehen, gibt es ganz viele andere Methoden, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, ne? Von Mindmap bis selber, weiß ich nicht, Lehrmaterial schreiben, Perspektivwechsel, Lernen durch Lehren, gibt es ganz, ganz viel.
Mhm.
Aber Karteikarten sind das nicht.
Cool, vielen Dank.
Ich hoffe, kleiner Takeaway für alle, die vielleicht noch vor dem Examen sind und gerade dabei sind, sich ihre Lernstrategie zu erarbeiten. Also lasst euch da nicht verleiten, bleibt bei eurem Konzept, dann wird es auch klappen.
Hätte ich das mal früher gewusst.
Ja, ich auch.
Ich habe noch richtig viel Karteikarten per Hand geschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen aber gar nicht so viel von früher reden, denn dann würden wir fast denselben Fehler machen wie jetzt in unserem nächsten Artikel.
Sehr schöne
Artikel.
Überleitung.
Mir ist nämlich was aufgefallen. Und zwar ist das ist ein bisschen ein KI-Thema, aber nur minimal. KI ist ja einfach auch ein Treiber dafür, warum wir mal wieder natürlich die Juristenausbildung reformieren sollten und unseren zukünftigen Juristinnen und Juristen anderen Stoff vermitteln, andere Kompetenzen näher bringen. Wir haben viel darüber gesprochen.
Folge 4. Nach, genau.
Und in diesem Kontext endet die Debatte aus meiner Sicht immer dann, wenn jemand sagt, also vor allem Menschen älteren Alters, aber in meinem Examen. Und du musst mal darauf achten, ab dann ist die Person einfach nicht mehr zugänglich für Inhalte.
Ja.
Dann denkt man nämlich irgendwie in der Vergangenheit, wie das damals alles war. Und man hat, glaube ich, auch häufig, kann man so ein bisschen so ein Trauma beobachten.
Ja.
Bei Menschen wirklich. Das ist auch gar nicht so witzig leider, aber komisch ist es dann irgendwie doch, wenn da jemand mit Anfang 60 höchst erfolgreich dir erzählt, warum die zweite Klausur damals im öffentlichen Recht aber unfair war. Und in der Sache ist es halt ein Problem, weil wir uns nicht fragen, wie wir 2035, 2030, 2040 2025 ist auch so mehr auch in der Vergangenheit, hört mir gerade auf, aber du weißt, was ich meine, wie wir in der Zukunft Juristinnen und Juristen nicht nur ausbilden möchten, sondern was die auch können sollen, was die für eine gesellschaftliche Funktion haben, wie da KI natürlich eine Rolle spielt, wie aber auch der demografische Wandel eine große Rolle spielt, wie vielleicht gesellschaftliche Themen, Stichwort irgendwie gewisse politische Kräfte, die möglicherweise die Demokratie gefährden, eine Rolle spielen, wie man da Resilienz aufbaut, wie man Menschen einfach auf eine moderne Gesellschaft als Juristinnen und Juristen vorbereitet. Und da hilft es uns nicht, was 1990 passiert ist. Das ist leider einfach so.
Ja.
Und
du weißt auch nicht, ob es uns geschadet hat, was damals passiert hat oder nicht. Ist eigentlich alles egal.
Ist alles egal. Wir müssen uns fragen, was passiert in den nächsten 10, 15, 20 Jahren und wie werden wir dafür ready? Vielleicht noch so nebenbei, ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung in Paris, habe da einen Vortrag gehalten und habe mal wieder erzählt, dass es in Deutschland hier und da noch Faxgeräte gibt, obwohl wir jetzt BA haben. Und die Menschen glauben uns das einfach nicht. Also das war eine Gruppe von General Counseln aus aller Welt, die haben mir das einfach nicht geglaubt, dass wir noch Faxgeräte haben in Deutschland im Jura-Kontext. Und da hätte ich gerne eine Welt, in der ich sowas nicht mehr erzählen kann und wo wir irgendwo modern dastehen und fortschrittlich sind. Und da ist es leider so ein bisschen im Weg. Was, glaube ich, helfen kann, auch wenn man sozusagen jetzt schon 20, 25 Jahre nach seinem zweiten Staatsexamen sich befindet, ist Mentoring, wäre mein Vorschlag. Aha. Weil ich glaube, man kann dadurch, es sind ja alles keine bösen Menschen, denen das so geht, sondern die meisten sind ja empathisch und interessieren sich auch irgendwie für andere. Ansonsten hätten sie ja auch diese Diskussion gar nicht, würden daran nicht teilnehmen. Ich glaube, Mentoring könnte echt einen Unterschied machen, dass man auch wegkommt von seinem eigenen Erzählen und hin zu dem, was gerade wirklich sozusagen die Herausforderungen sind, was da passiert, und dass man so ein bisschen generationenübergreifenden Austausch auch wieder mehr pflegt. Das würde ich mir wünschen. Und die eine oder andere Kanzlei hat ja auch schon so ein Programm, und es muss aber auch nicht nur eine Kanzlei sein, es kann ja auch vielleicht die Verwaltung sein und die Behörden generell, also es ist die Verwaltung und die Gerichte, dass man da einfach sagt, komm, oder im Privaten, man nimmt sich so jemanden, der da noch in der Ausbildung ist und steht da vielleicht ein bisschen begleitend zur Seite, damit man auch ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, was denn da wirklich die pressierenden Probleme heute sind. Denn obwohl es, man immer sagt, es hat sich ja nichts geändert in der Juristenausbildung, wäre meine Vermutung, dass da dennoch die Anforderungen und die Probleme ein kleines bisschen andere sind als damals.
Ja, genau. Man muss ja sagen, es hat sich strukturell nichts geändert. Das Einzige, was sich ändert, ist der Umfang der Prüfungsgegenständeverordnung.
Der wird nämlich mehr.
Stetig und in absurdem Umfang.
Ja.
Also all die Leute, die in den 80ern Examen geschrieben haben und sagen, wir mussten da auch durch, gibt wunderbare Arbeiten dazu, wie der Umfang des Normkorpus sich verändert hat seitdem. Das ganze Unionsrecht alleine, das ganze Verbraucherschutzrecht, was daraus sich ableitet, wir müssen jedes Jahr nur die Steuergesetze angucken, und ganz viel davon ist eben Examensstoff.
Ja, ja.
Weil das total leicht fällt zu sagen, im Übrigen muss Folgendes auch noch in Grundzügen verstanden sein oder nicht in Grundzügen, keiner weiß so, was Grundzüge sind und was eigentlich nicht.
Ja.
Also da hat sich richtig viel getan, und ich finde aber die Idee eigentlich total charmant, weil sie ja aus dem Bug, Leute sind immer mit ihrem eigenen Erfahrungsschatz befasst und Anecdotal Non-Evidence wiegt so schwer, kann man jetzt ein Feature machen, indem man nämlich sagt, okay, wir bringen euch jetzt mit jemandem heute in Kontakt, das ist ein netter Mensch, den magst du, guck ihn dir an, und dieser Mensch, der leidet gerade.
Ja, genau.
Und du kannst einfach nur, indem du aufhörst, die Vergangenheit retrospektiv zu glorifizieren, schon zu dessen Wohlergehen beitragen.
Genau.
Und ich glaube, dass, wenn das nicht so eine anonyme Gruppe junger Menschen ist, die es heute alle einfach haben wollen und wir müssen mal wieder anpacken und Lifestyle, Teilzeit, bla bla bla, sondern wenn es eine Person ist, die man wirklich kennt, vielleicht ist das ja der eine Schritt, den es braucht, damit Leute in entscheidenden Positionen sagen, lass doch mal einfach heute, also jetzt gucken, was jetzt gerade die richtige Entscheidung ist und nicht, was früher mal so war, und diesen ganzen Status-Quo-Bias überkommen.
Ja.
Ja, sehr gut.
Jemand, der viele Features im Blick haben muss, ist ja eventuell auch ein Project Manager. Nicht ein Product Manager, sondern ein Project Manager. Features ist jetzt ein bisschen gekünstelt für die Überleitung, aber wir wollen doch mal kurz darauf eingehen, was ein Projektmanager, würde man auf Deutsch sagen, in einer Kanzlei denn heutzutage so macht oder generell, was auch Projektmanagement mit sich bringt. Du hast mir im Vorfeld der heutigen Aufnahme gesagt, ja, wir müssen darüber kurz reden, weil vielleicht sind viele Zuhörerinnen auch gar nicht so sehr im ganzen Thema Projektmanagement generell drin, sozusagen nach dem Motto, how to manage your life. Was meintest du damit?
Ja, ich habe tatsächlich, als ich das gesehen habe, gedacht, so die Fähigkeit, ein komplexes Vorhaben strukturiert anzugehen und sicherzustellen, dass man das in Zeit und Budget mit dem gewünschten Ergebnis über die Bühne bekommt, das ist eigentlich eine Fähigkeit, die braucht man nicht nur, wenn man jetzt Project Manager irgendwo ist oder einen anderen fancy Jobtitel hat, sondern wenn ich so wissenschaftliche Mitarbeitende sehe oder so, die ein Examen gemacht haben und dann hinterher mit denen drüber spreche, wie die das gemacht haben, dann denke ich mir, eigentlich müsste das schon viel früher im Studium passieren. Mhm. Also das Studium ist ja letztlich auch nur ein relativ langes Projekt und sich überlegen, wie man das angeht, wie man Fortschritte trackt, wie man das so strukturiert, dass man die richtigen Sachen zur richtigen Zeit erledigt hat. Das, glaube ich, ist eine Fähigkeit, die wird unterschätzt, gerade im Jura-Kontext. Und die wird auch deswegen im Studium unterschätzt, weil sie halt nicht examensrelevant ist. Und darum dachte ich sehr gut, dass du diese Rolle hier einmal vorstellst und vielleicht auch ein bisschen erzählst, wie die sich so entwickelt hat. Ich könnte mir vorstellen, es gibt zwar noch dezidierte Menschen, die das tun, aber es wird zunehmend auch von, jedenfalls in Inhouse, aber wahrscheinlich auch in Kanzleien, zunehmend auch von jedem und jeder erwartet, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, sich selber managen können ist wichtig, dass man auch Timelines einhält und so ein bisschen auf dem Schirm hat, wo welcher Workstream liegt und was gerade passiert. Aber gerade wenn man auch tief juristisch arbeiten soll und muss, und das ist ja bei den meisten Kolleginnen und Kollegen dann erfreulicherweise der Fall, dann ist es schon extrem hilfreich, wenn man jemanden dabei hat, der einfach nur guckt, wer macht jetzt gerade was. Ne? Also stell dir mal eine Litigation zum Beispiel vor, Riesenverfahren vielleicht mit 250 Seiten Schriftsatz, die da am Ende rausfallen. Und dann gibt es da ganz viele Unterprobleme. Und dann arbeiten Kollegen A bis D jeweils an einem der Probleme. Und dann würde man da einen Projektmanager draufsetzen, der sagt, okay, und jetzt, der liest dann alle E-Mails mit, guckt, was die Mandantin rübersendet und sowas. Jetzt fehlen hier noch Unterlagen. Da ist das und das schon verwertet. Da ist gerade der erste Entwurf beim Partner zum Review. Da ist der Entwurf irgendwie bei der Mandantin zum Review. Oh, da hat die Mandantin sich noch nicht zurückgemeldet. Da müssen wir nochmal nachhaken. Da ist aber der und der Kollege nächste Woche im Urlaub. Da müssen wir dann irgendwie gucken, dass das dahin haut. Damit wir dann hinten raus an einem bestimmten Stichtag, und zwar natürlich fristgerecht, das Ganze rausschicken können.
Ja.
Und dafür braucht man, wenn bei eben komplexen Projekten, auch eine ganz eigene Ressource, einen eigenen Menschen, der das macht. Und das wäre so eine typische Aufgabe eines Projektmanagers. Kann man sich in allerlei anderen Projekten natürlich auch vorstellen. Und das übliche Arbeitswerkzeug ist so eine schöne Chart, so von links nach rechts, irgendwie mit ganz vielen verschiedenen Projekten übereinander, also so verschiedene Workstreams übereinander, die dann so von links nach rechts auf einer Zeitachse sich bewegen. Meistens ist das auch alles ganz schön bunt. Man könnte gemein sagen, diejenigen, die im Studium gerne bunt angemalt haben, die können sich das vielleicht mal angucken. Aber das wäre auch hämisch. Ist eine spannende Rolle und braucht's.
Ab welcher Größenordnung haben Kanzleien sowas? Was würdest du schätzen?
Ich glaube, es gibt das sogar in Boutiquen, wenn die halt so richtig, richtig nischig unterwegs sind in genau einem Bereich. Denn nur weil eine Kanzlei groß ist, heißt es ja nicht, dass die immer mit 60, 70 Mann auf einem Projekt arbeitet, auf einem Mandat arbeitet. Also da würde ich vermuten, dass das relativ unabhängig ist von der Kanzleigröße. Es gibt es in Kanzleien aller Größen, aber du brauchst natürlich Mandate einer gewissen Größe und oder sehr viele Mandate, die ähnlich gelagert sind, aber irgendwie Volume, damit es lohnt, gemanagt zu werden, weil es eine gewisse Komplexität hat, brauchst du schon. Das Ganze ist so Stichwort Legal Operations, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, kann man auch auf einschlägigen Konferenzen mal gucken. Es gibt häufig auch Menschen, die mit einem Examen, die da irgendwie gute Jobs finden natürlich, dann kommt man da relativ schnell in diese Szene rein. Die ist auch in Deutschland relativ klein, ist mein Eindruck.
Ja, wäre auch mein Gefühl. Und übrigens auch nicht nur, wenn man in Kanzleien arbeitet, sondern eigentlich überall und zum Beispiel auch an der Hochschule. Also ich arbeite relativ projekthaft an der Law School. Und von einer Hörsaalmodernisierung bis zur Einführung des Schleifenmodells im Studium und vielen anderen Dingen oder so Strategieprozesse. Und wenn man sich dafür alles irgendwie seinen, also ich mache das immer mit Kanban-Boards, aber die Software ist heutzutage ja einfach auch in der Lage, aus dem Kanban-Board dir auch noch so ein Gantt-Chart, was du eben geschildert hast, wir blenden mal eins ein, aus so einem Kanban-Board so ein Gantt-Chart zu erzeugen, damit man irgendwie den zeitlichen Verlauf sehen kann und wo noch irgendwie was hängt. Und da gibt es eine relativ entwickelte Formensprache ja auch und Konventionen und die alle zu kennen, das schadet auch, ja, in einem, letztlich ist die Bucerius Law School ja auch nur ein kleines mittelständisches Unternehmen, schadet auch da nicht. Also schaut euch das auf jeden Fall an und ich kann auch nur empfehlen, wenn es im Studium eine Gelegenheit gibt, das mal zu machen, jemand bietet das an, irgendwie als Wahlfach oder so, nutzt das auf jeden Fall, macht das mit oder geht mal zu einem Event, häufig machen die Beratungen das ja, ne? Also so Project Management oder so 101 für JuristInnen. Schaut sowas mal an, selbst wenn man vielleicht nicht hinterher in so einer Rolle arbeiten will. Ich glaube, es schadet auf jeden Fall nicht.
Was auch nicht schadet, ist beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Heute hast du die Überleitung.
Ich lasse nicht locker mit den Überleitungen. Danke fürs Einschalten, danke für eure Likes, Feedback, Kommentare, wie immer. Hat Freude gemacht. Wie immer auch mit dir, Sven. Danke.
Vielen Dank, hat mich auch gefreut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.